Wenn es äußerlich gut läuft und wir doch innerlich leer bleiben, liegt das oft daran, dass Gottes Anliegen mit seinem Haus in unserem Leben an den Rand gerückt ist. Der Prophet Haggai spricht in eine Situation, in der Gottes Volk aus der Gefangenschaft zurückgekehrt war, sich aber bald wieder um eigene Häuser und Sicherheiten drehte, während der Tempel in Trümmern lag. Diese Spannung zwischen persönlichem Wohlergehen und Gottes Bauprojekt zieht sich durch die ganze Bibel. Gott verbindet den Zustand seines Hauses mit der Erfahrung seines Segens und weist zugleich auf den kommenden Messias hin, in dem sein Plan vollendet wird. Gottes Haus und das Wohlergehen seines Volkes gehören zusammen. Als das Wort des Herrn durch Haggai zu Serubbabel und Jeschua kam, traf es ein Volk, das äußerlich angekommen war und innerlich doch leer blieb. Sie hatten den langen Weg aus der Gefangenschaft hinter sich, sie wohnten wieder in ihrem Land, sie bauten ihre Häuser, bestellten ihre Felder und ordneten ihren Alltag. Aber mitten in dieser geschäftigen Normalität lag das Haus Gottes brach. Über ihre Erfahrung heißt es, ihr habt viel gesät und wenig eingebracht, ihr esst und werdet nicht satt, ihr trinkt und werdet nicht trunken, ihr kleidet euch und werdet nicht warm, und wer Lohn verdient, verdient Lohn für einen durchlöcherten Beutel. Die Arbeit war mühsam, die Ernte mager, der Lohn floss davon wie Wasser durch die Finger. Gott erklärt diese Spannung nicht mit wirtschaftlichen Zufällen, sondern mit einer geistlichen Unordnung, das eigene Haus hatte Priorität, sein Haus nicht. Heute sind manche Heilige so sehr mit ihren eigenen Häusern beschäftigt, dass sie keine Zeit haben, zu den Zusammenkünften zu kommen. Wenn wir darüber nachdenken, müssen wir erkennen, dass es im ganzen Universum keine Neutralität gibt. Wir müssen absolut sein, entweder kümmern wir uns zuerst um unsere Häuser, oder wir kümmern uns zuerst um das Haus des Herrn. Damit verknüpft Gott in einer überraschenden Klarheit das Wohlergehen seines Volkes mit dem Zustand seines Hauses. Es geht nicht darum, dass er ihnen grundsätzlich Wohlergehen verweigert, als würde er Freude und Versorgung misstrauisch beäugen. Im Gegenteil, schon bei der Rückkehr aus Babel erweckte der Herr den Geist des Kyros, des Königs von Persien, dass er den Auftrag gab, ihm in Jerusalem ein Haus zu bauen. Wohlergehen, Rückkehr, Freiheit, Ressourcen war selbst Frucht seiner Gnade. Aber dieses Wohlergehen fand seinen Sinn nur im Zusammenhang mit seiner Gegenwart. Der Tempel war der Ort, an dem der Himmel die Erde berührte, an dem Vergebung, Lobpreis und Gemeinschaft greifbar wurden. Wenn dieser Ort vernachlässigt wird, kippt das Gleichgewicht, äußerer Fleiß und innerer Mangel klaffen auseinander. Gott lädt sein Volk ein, diese innere Kluft nicht zu verdrängen, sondern zu deuten, so spricht der Herr der Herrscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. Nicht moralistische Selbstanklage steht im Vordergrund, sondern ein ehrliches, geistliches Nachdenken, wie kann es sein, dass so viel Einsatz so wenig erfüllten Ertrag bringt? Haggais Antwort ist unbequem und zugleich befreiend, ihr habt euch eingerichtet, aber ihr habt mich als Mitte eures Lebens vernachlässigt. Die Folge ist nicht nur materielle Knappheit, sondern eine Form von Unsättigkeit, in der nichts wirklich ausreicht. Es ist, als wolle Gott sagen, wenn ihr mich an den Rand schiebt, werden auch eure vollen Häuser euch leer vorkommen. Im Licht des Neuen Testaments wird sichtbar, wie tief diese Verbindung reicht. Heute steht kein steinerner Tempel im Mittelpunkt des Handelns Gottes, sondern Christus selbst ist das wahre Haus Gottes in Person, und die Gemeinde als sein Leib ist das Haus Gottes in der Realität. Über Christus heißt es, dass er als Sohn über sein Haus ist, dessen Haus wir sind. Und von der Gemeinde bezeugt Paulus, dass sie in Christus zu einem heiligen Tempel im Herrn heranwächst, zu einer Behausung Gottes im Geist. Das bedeutet, Gottes Wohlergehen für sein Volk ist heute untrennbar mit Christus und seinem Leib verbunden. Wer die Gemeinde gering achtet, achtet das Haus Gottes gering, wer ihren Bau sucht, sucht das, was Gott am Herzen liegt. Ihr habt viel gesät und wenig eingebracht, ihr esst und werdet nicht satt, ihr trinkt und werdet nicht trunken, ihr kleidet euch und werdet nicht warm, und wer Lohn verdient, verdient Lohn für einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Heerscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. Wenn das eigene Leben übervoll und innerlich doch mager wirkt, stellt Haggai die zarte, aber klare Frage nach der Mitte, ist der Bau von Gottes Haus, das Sichtbarwerden von Christus in seiner Gemeinde, noch der Ort, an dem sich Wünsche, Pläne und Kräfte ausrichten, oder ist er an den Rand gerückt? Die Verbindung, die Gott zwischen seinem Haus und dem Wohlergehen seines Volkes zieht, will nicht drohen, sondern ordnen. Wer sich neu von Christus in seinen Leib hineinrufen lässt, wer Gemeinschaft nicht als Zusatz, sondern als Ausdruck von Gottes Wohnung unter den Menschen begreift, wird entdecken, dass Gottes Fürsorge tiefer reicht als äußere Sicherheiten. Dort, wo sein Haus im Herzen wieder Gewicht gewinnt, beginnen auch zerrissene Prioritäten sich zu sammeln, und inmitten mancher Unvollkommenheiten kann eine stille, tragfähige Freude wachsen, die Freude, an etwas beteiligt zu sein, das Gott gefällt und in dem er sich verherrlicht. Christus, die Sehnsucht aller Nationen und die Realität unserer Tugenden. In der Mitte der Verheißungen Haggais leuchtet ein Satz auf, der weit über die damalige Situation hinausweist: Gott kündigt an, die Völker zu erschüttern, und es wird kommen der Ersehnte aller Nationen. Hinter dieser Formulierung steht eine tiefe Beobachtung der menschlichen Geschichte: Völker und Kulturen sind in Bewegung, sie suchen nach Stabilität und Sinn, nach Gerechtigkeit, Frieden und verlässlicher Liebe, und doch bleibt vieles brüchig, fragmentarisch, vorläufig. Die Sehnsucht bleibt, die Erfüllungen verrinnen. Haggai nimmt dieses Grundrauschen menschlicher Erwartung auf und bindet es an eine Person, der, nach dem sich alle Nationen letztlich sehnen, ist der, den Gott senden wird. Die Erschütterung der Ordnungen ist nicht das letzte Wort, sondern der Weg, auf dem Gott den Raum für den Kommenden schafft. Christus ist in Wirklichkeit das Verlangen der ganzen Menschheit. Alle Menschen sehnen sich nach Leben, Licht, Frieden, Güte und Gerechtigkeit, doch sie erkennen nicht, dass das, wonach sie sich sehnen, in Wirklichkeit Christus ist. Christus ist Leben, Licht und Frieden. Wenn wir ihn nicht haben, haben wir kein Leben, kein Licht, keinen Frieden und keine menschlichen Tugenden. Christus ist die Wirklichkeit jeder menschlichen Tugend. Wer also nach Tugend verlangt, verlangt in Wirklichkeit nach Christus. Die Schrift hilft zu verstehen, warum gerade Christus dieser Ersehnte aller Nationen ist. In ihm begegnet die Welt nicht nur einem neuen Lehrer oder Reformator, sondern dem Leben selbst: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Er sagt nicht nur Licht zu, er ist das Licht der Welt, er vermittelt nicht nur Frieden, er ist unser Friede. Damit bringt er zusammen, was in den Herzen der Menschen oft getrennt erlebt wird: den Wunsch nach Leben, das trägt, nach Licht, das nicht blendet, und nach Frieden, der nicht erkauft ist durch Verdrängung oder Ungerechtigkeit. Die Sehnsucht nach wahrer Güte, nach Treue und Gerechtigkeit ist deshalb letztlich immer auch eine, wenn auch oft unbewusste, Sehnsucht nach Christus selbst. Um diese Verbindung zu verstehen, lohnt ein Blick auf den Anfang der Menschheitsgeschichte. In 1. Mose Kapitel 1 Vers 26 heißt es: Und Gott sprach: Lasst uns den Menschen machen in unserem Bild, gemäß unserer Gleichgestalt, und sie sollen herrschen, über die ganze Erde. Der Mensch ist nicht zufälliges Produkt, sondern Ebenbild Gottes, geschaffen, um Gottes Wesen wiederzuspiegeln. Dazu gehören menschliche Tugenden wie Liebe, Geduld, Wahrhaftigkeit, Sanftmut und Barmherzigkeit. Diese Tugenden sind keine beliebigen moralischen Fähigkeiten, sondern Spuren des Schöpfers im Geschöpf. Man könnte sagen, sie sind wie ein fein gearbeitetes, aber leeres Gefäß, bestimmt, von einem bestimmten Inhalt erfüllt zu werden. Ohne Gott bleiben diese Gefäße hohl. Liebe kippt in Besitzanspruch oder Selbstaufopferung ohne Weisheit, Geduld wird zur Resignation oder zum passiven Aushalten, Wahrhaftigkeit kann zur Härte werden. Die Form der Tugend ist da, aber ihr innerer Glanz fehlt. Hier setzt das Evangelium an: In Christus kommt Gottes eigener Inhalt in diese menschlichen Formen. Seine göttliche Liebe erfüllt unsere menschliche Liebesfähigkeit, seine Geduld durchdringt unsere Bereitschaft zu warten, seine Barmherzigkeit formt unser Erbarmen. So wird Christus die Wirklichkeit jeder menschlichen Tugend, nicht, indem er das Menschliche überbietet oder auslöscht, sondern indem er es von innen her mit göttlichem Leben durchtränkt. Was als menschliche Anlage geschaffen wurde, findet in ihm seine Bestimmung. Und ich werde alle Nationen erschüttern, und es wird kommen der Ersehnte aller Nationen, und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Herrscharen. Und Gott sprach: Lasst uns den Menschen machen in unserem Bild, gemäß unserer Gleichgestalt, und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über jedes Kriechtier, das auf der Erde umherkriecht. Wer den eigenen Hunger nach Liebe, Gerechtigkeit und innerer Stimmigkeit ernst nimmt, stößt irgendwann an die Grenzen dessen, was menschliche Tugend aus eigener Kraft vermag. Haggais Verweis auf den Ersehnten aller Nationen öffnet hier eine andere Perspektive. Die tiefsten Sehnsüchte sind kein Defekt, sondern ein Echo der ursprünglichen Bestimmung, im Bild Gottes zu leben. Christus nimmt dieses Echo auf, indem er selbst zur Wirklichkeit dessen wird, wonach das Herz ruft. Im Zusammenhang des Hausbaus heißt das, je mehr er unsere menschlichen Tugenden mit seinem göttlichen Leben erfüllt, desto mehr wird die Gemeinde zu einem Ort, an dem Menschen ihre Sehnsucht wiedererkennen können, ohne sie erklären zu müssen. Das eröffnet einen stillen, aber weitreichenden Mut, nicht sich selbst zu optimieren, sondern sich Schritt für Schritt von Christus füllen zu lassen, im Vertrauen darauf, dass Gott gerade durch solche unscheinbaren Veränderungen sein Haus baut und seinem Sohn Raum gibt, der Sehnsucht aller Nationen zu begegnen. Der kommende Messias und der Bau des Hauses Gottes. Das Buch Haggai endet mit einem überraschend persönlichen Wort an Serubbabel, den Statthalter Judas: An jenem Tag, spricht der Herr der Herrscharen, werde ich dich nehmen, Serubbabel, Sohn Shealtiels, meinen Knecht, spricht der Herr, und dich wie einen Siegelring machen, denn dich habe ich erwählt, spricht der Herr der Herrscharen. Ein Siegelring war im alten Orient weit mehr als ein Schmuckstück. Er stand für die Autorität dessen, der ihn trug, für Verlässlichkeit in Zusagen und Entscheidungen, für Nähe zum Herrscher. Dass Gott selbst Serubbabel so bezeichnet, zeigt, wie eng er diesen Mann mit seinem eigenen Anliegen verknüpft. Serubbabel ist nicht nur Baustellenleiter eines Tempelprojekts, er ist Träger einer Verheißung, die in die Zukunft Gottes hineinreicht. Der zentrale Gedanke des Buches Haggai ist, dass der Bau des Hauses Jehovas sowohl mit dem Wohlergehen von Gottes Volk heute als auch mit dem Kommen des tausendjährigen Königreichs mit seinem Messias im Zeitalter der Wiederherstellung verbunden ist. Gleichzeitig macht die Geschichte deutlich, dass Serubbabel selbst diese Verheißung nicht in ihrer ganzen Fülle einlöst. Der neu errichtete Tempel zur Zeit Haggais blieb in den Augen vieler Älterer hinter der Herrlichkeit des salomonischen Tempels zurück. Äußerlich war die Erneuerung bescheiden, die politischen Verhältnisse waren fragil, das Volk blieb verletzlich. Gerade in dieser Spannung zwischen großer Verheißung und begrenzter Wirklichkeit beginnt Serubbabel als eine Gestalt zu erscheinen, die über sich hinausweist. Er steht am Anfang einer Linie, die das Neue Testament aufgreift, wenn es den Stammbaum Jesu zeichnet. In den Geschlechtsregistern des Matthäusevangeliums kommt Serubbabel ausdrücklich vor als Glied in der Kette, die auf Christus zuläuft. Der Siegelring Gottes, den Haggai ankündigt, findet seine eigentliche Erfüllung in dem, auf den diese Linie zielt. Auf Christus bezogen gewinnt das Bild des Siegelrings eine tiefe Kontur. Er ist der, auf den der Vater sein eigenes Siegel gelegt hat, diesen hat Gott, der Vater, versiegelt. In ihm bündelt sich Gottes Autorität und Zuwendung, seine Treue zu seinen Verheißungen und seine Entschiedenheit, sein Haus zu bauen. Wenn Haggai davon spricht, dass Gott den Himmel und die Erde erschüttern wird und die Thronen der Königreiche umstürzt, dann richtet sich der Blick auf eine Zeit, in der Gottes Reich sich sichtbar durchsetzen wird. Die Schrift spricht vom kommenden Zeitalter, in dem das tausendjährige Königreich aufgerichtet wird. Der Messias steht im Zentrum dieses Reiches, er ist der König, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, und zugleich der, der sein Volk als Hohepriester vertritt. In dieser Perspektive erhält der Bau des Hauses Gottes zur Zeit Haggais eine doppelte Bedeutung. Einerseits war er eine konkrete, historische Aufgabe, verbunden mit viel Mühe und Widerstand. Andererseits war er ein Gleichnis auf den größeren Bau, den Gott durch Christus und in Christus aus allen Nationen zusammenfügt. Die Herrlichkeit des zweiten Tempels sollte größer sein als die des ersten, obwohl seine äußere Gestalt bescheidener war. Diese Verheißung verweist letztlich auf die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi, die alle früheren Offenbarungen überstrahlt. Wo Christus als der wahre Tempel Gottes erscheint, dort wird deutlich, dass der Ort der Gegenwart Gottes nicht mehr an einen geografischen Punkt gebunden ist, sondern an eine Person, in der Gott und Mensch unauflöslich verbunden sind. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Herrscharen, und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscharen. Rede zu Serubbabel, dem Statthalter von Juda, und sprich, ich werde den Himmel und die Erde erschüttern und die Thronen der Königreiche umstürzen und die Stärke der Königreiche der Nationen vernichten, und ich werde die Streitwagen umstürzen samt denen, die darauf fahren. Und die Pferde und ihre Reiter werden niederstürzen, ein jeder durch das Schwert seines Bruders. An jenem Tag, spricht der Herr der Heerscharen, werde ich dich nehmen, Serubbabel, Sohn Shealtiels, meinen Knecht, spricht der Herr, und dich wie einen Siegelring machen, denn dich habe ich erwählt, spricht der Herr der Heerscharen. Die Verbindung, die Haggai zwischen Serubbabel, dem Bau des Hauses und der kommenden Erschütterung der Königreiche zieht, macht deutlich, dass die Geschichte Gottes mit seinem Volk nicht in einzelnen Etappen zerfällt. Unsere Gegenwart als Gemeinde, mit all ihrer Mühsal und Schönheit, ist eingewoben in eine größere Linie, die auf den Messias und sein Reich zuläuft. Diese Sicht bewahrt davor, entweder in Enttäuschung über die Schwachheit der Kirche zu verharren oder sie mit überhöhten Erwartungen zu überfordern. Stattdessen lädt sie ein, das eigene Mittun als Teil eines Weges zu sehen, den Gott selbst durch seinen gesiegelten Sohn verantwortet. Wo diese Gewissheit das Herz erreicht, kann ein stiller Mut wachsen, weiterzubauen, auszuhalten und zu hoffen, im Vertrauen darauf, dass der Herr der Heerscharen den, den er erwählt hat, nicht fallen lässt und dass der Tag kommt, an dem die Herrlichkeit seines Hauses sichtbar größer sein wird als alles, was wir jetzt erahnen. Herr Jesus Christus, danke, dass du das wahre Haus Gottes, die Sehnsucht aller Nationen und der von Gott geliebte Messias bist. Du siehst unsere Zerrissenheit zwischen eigenen Plänen und deinem Anliegen mit deiner Gemeinde, und du rufst uns in eine tiefere Gemeinschaft mit dir hinein. Lass dein Wort in uns aufdecken, wo wir dein Haus vernachlässigt haben, und erfülle diese leeren Räume mit deiner Gegenwart und deinem Frieden. Stärke unseren Glauben, dass du als der von Gott gesandte Bauherr dein Werk an deiner Gemeinde vollendest, auch wenn unsere Beiträge klein und unscheinbar erscheinen. Erfülle unsere menschlichen Tugenden mit deiner göttlichen Wirklichkeit, damit dein Leben, dein Licht und deine Liebe inmitten deines Volkes sichtbar werden. Richte unseren Blick immer wieder auf die kommende Herrlichkeit deines Reiches und tröste uns mit der Gewissheit, dass unser Mühen im Herrn nicht vergeblich ist. Amen.